Liebe Gemeinde, schön, dass ihr da seid. Wir leben in wirklich seltsamen Zeiten, schwierigen Zeiten, außergewöhnlichen Zeiten. Wir wissen nicht, was eigentlich auf uns zukommt und ob wir überhaupt von diesem Zustand herauskommen. Der Apostel Paulus vor seinem Märtyrium, als er im Gefängnis saß, schrieb an Timotheus: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Christi schwierige Zeiten eintreten werden. Wir müssen wirklich zugeben, was wir heute erleben, nicht nur die Pandemie, sondern auch was politisch abgeht, ist wirklich einzigartig. Man bekommt den Eindruck, dass wir in eine neue Weltordnung hineinkommen. Das sind die Geburtswehen anscheinend zu dieser neuen Ordnung. Ich hoffe, dass ich also mich irre. Mir kommt es so vor, als wenn ein neues Betriebssystem zwangsweise mit guten Gründen eingeführt wird. Das ist so ungefähr, wenn ein neues Betriebssystem in einen Computer runtergeladen wird. Ich will keine Panik auslösen, aber wir müssen, und der Herr Jesus erwartet von uns, dass wir nicht unsere Zeit verleben mit diesseitigen Sachen, sondern dass wir die Zeit richtig beurteilen und uns darauf einstellen. Die Frage ist, was ist wesentlich in unserer Zeit, in dieser Zeit der Krisen? Was sollen wir tun? Was für eine Einstellung sollen wir haben? Und ich bin der Überzeugung, dass wir umso mehr Jesus Christus gründlich kennen, persönlich kennenlernen müssen, wissen, was er eigentlich gemacht hat und wer er ist. Die Bibel sagt in dem Buch Daniel, dass das Volk, das sein Gott kennt, wird stark sein und handeln, auch in großen Schwierigkeiten. Ich möchte dazu lesen aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, die Verse 15 bis 20. Kolosser Brief, Kapitel 1, ab Vers 15. Er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Jesus Christus, Jesus von Nazareth ist der Schöpfer dieses Universums, er ist der Erretter von Sünde und Tod und er ist derjenige, der uns versöhnt. Ich will versuchen, diesen schwierigen Text, ich weiß nicht, wie bekannt dieser Text unter uns ist, ich versuche, diesen Text durchzugehen in drei Schritten. Erstens, Jesus von Nazareth ist der Schöpfer des Universums. Zweitens, Jesus von Nazareth ist der Erretter und drittens, Jesus von Nazareth ist der Versöhner. Zunächst möchte ich ein paar Worte über den Kolosserbrief verlieren, damit wir wissen, wo wir stehen. Interessant ist, dass der Apostel Paulus war nie in Kolossä. Diese Gemeinde ist durch einen Mitarbeiter von ihm, Epaphras, entstanden. Und es ist erstaunlich, wie er die Leute nie gesehen hat und doch so für sie engagiert eintritt und betet. Wir lesen, dass er nicht aufgehört hat, für sie zu beten. Und was er betet nicht um Kleinigkeiten, nicht um persönliche, egoistische Sachen, die wir brauchen, auch nicht für ihre Bedürfnisse. Und ich möchte, dass diese Verse, die unserem Text voranstehen, lesen, damit wir sehen, wie Paulus gearbeitet hat, was er bezweckte eigentlich. Er war nicht zufrieden, dass wir irgendwie nur äußerlich fromm sind, dass wir füreinander beten, dass es uns gut geht. Ich habe nichts dagegen. Hören wir, was er sagt hier in Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir, er und seine Mitarbeiter, nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Er bittet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis Jesu Christi. Es gibt keine Errettung. Es gibt keine Fortschritte, ohne dass wir Jesus Christus persönlich und immer tiefer. Und wir brauchen die Ewigkeit, um ihn besser und mehr kennen zu lernen. Und er sagt, weswegen, um des Herrn würdig zu wandeln, zu leben, zu seinem Wohlgefallen, Frucht bringend in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Dank sagen. Ist erstaunlich. Er sagt, ich möchte, dass ihr so den Herrn Jesus Christus kennenlernt, dass ihr gerade in den schlimmsten Situationen, dass ihr standhaft bleibt, dass ihr mit Freuden Gott dankt und dass ihr erkennt, was euch durch Jesus Christus geschenkt ist. Und es ist wirklich so, wenn wir nur etwas, sogar nur etwas von dem Herrn Jesus Christus wissen und seiner beglückenden Gegenwart, dann werden wir automatisch so durch diese Freude erhoben über alle unsere kleinen Probleme. Es ist erstaunlich, wie sehr, sehr konzentriert und sehr zielstrebig und was für Werte und Ziele er hat. Wir lesen am Ende des Kapitels, er sagt, ihn, Jesus Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen, nicht perfekt, vollkommen in dem Sinne, dass man zu dem Stand kommt, das zu dieser Zeit in ihm gehört. Jedem Menschen vollkommen in Christus darstellen, reif in Christus, Christus ähnlich. Das ist das Ziel, das er hatte in seiner Verkündigung. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir so eine Motivation haben in dem, was wir tun und was wir sagen, sei es in der Gemeinde oder außerhalb, dass wir versuchen, ihn darzustellen, ihn zu verkündigen, damit die Menschen von ihm ergriffen werden und damit sie im Glauben vorwärts kommen. So, als erstes sagt er, ich lese Vers 15, er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das bezieht sich auf die Verse vorher, unmittelbar vorher. Er redet von Jesus Christus. Und als erstes wissen wir, er sagt, dass Gott ist unsichtbar. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus sagte, dass Gott Geist ist und dass er nicht zu sehen ist. Er ist unsichtbar. Die Bibel macht klar, dass niemand hat Gott jemals gesehen und auch nicht sehen kann. In 1. Timotheus 6 lesen wir, wie Paulus seinem Mitarbeiter schreibt, er sagt, Gott allein besitzt Unsterblichkeit und bewohnt ein unzugängliches Licht, den keiner der Menschen gesehen noch sehen kann. Natürlich, wir lesen im Alten Testament, dass Gott erschienen, da waren sogenannte Theophanien, wo Gott nicht in seiner ganzen Herrlichkeit sich gezeigt hat, sondern etwas von sich, und die Menschen haben diese Erscheinung von dem Herrn gehabt. Es ist erstaunlich, als Mose, der große Prophet, sagt zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit, deine Größe, deine Majestät, ich will inniger mit dir leben. Und Gott antwortet ihm, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 33. Und ich sage all das, weil es gibt immer Menschen, die sehr schnell von ihren großen Visionen reden, dass sie Gott gesehen haben. Und im Johannesevangelium, 1. Kapitel, schon wird klar, es heißt dort in Kapitel 1, Vers 18, niemand hat jemals Gott gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht, der hat ihn geoffenbart, der hat uns gezeigt, wie Gott in Wirklichkeit ist. Und er sagt, dass Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wie ist das zu verstehen? Das Wort Bild wird in der Bibel, im Neuen und Alten Testament, unterschiedlich gebraucht. Und es ist wichtig zu versuchen, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, wir wissen, dass die Münzen damals, zur Zeit Jesu, hatten das Bild von einem Kaiser drauf. Und das sieht dem Kaiser vielleicht etwas ähnlich, aber so ist Jesus nicht. Das ist immer noch ein Bild und nicht der Kaiser selbst. Die Bibel sagt auch, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen worden ist. Das ist auch nicht, was Jesus ist. Und leider ist dieses Bild also kaputt gegangen, dadurch, dass der Mensch zur Sünde, gegen Gott rebelliert hat. Wir sind als sündige Menschen leider eher dem Teufel ähnlicher als Gott. Also Jesus Christus ist nicht in diesem Sinne das Bild Gottes. Und heute, um das zu veranschaulichen, es gibt dreidimensionale Drucker. Die können das Räumliche wiedergeben, wie es in Wirklichkeit ist. Es gibt israelische Wissenschaftler zum Beispiel, die haben ein dreidimensionales Bild von dem Herzen gemacht, damit sie in der Medizin und in der Forschung nützlich das sein wird. Aber obwohl das ein reales Bild, dreidimensional, nicht verzerrt wie unsere Bilder, die wir machen, das ist nicht die Wirklichkeit. Auch Filme und Videos, die geben etwas von der Wirklichkeit, aber nicht die ganze Wirklichkeit. Es ist immerhin virtuell. So ist das Bild Gottes in Jesus nicht. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Vielleicht darf ich mal das so versuchen, das zu erklären. Wir leben in der Zeit und im Raum jetzt. Vor der Schöpfung, bevor der Mensch existierte, bevor unser Universum geschaffen worden ist, war die vergangene Ewigkeit, da war Gott allein. Keine Engel, kein Universum, keine Menschen, keine Materie. Und damals hat Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben den Plan der Errettung geschmiedet. Sie wussten, was der Mensch machen wird. Und Gott war bereit, seinen Sohn hinzugeben. Der Sohn war bereit, für mich und dich zu sterben, Mensch zu werden, in unseren Zeit und unseren Raum zu kommen und für uns zu sterben. Also Jesus Christus ist genaue Abbildung von Gott. Ohne Verzerrung, ohne Abstriche, absolut vollkommen. Es wird nichts verfälscht. Wenn man Jesus Christus sieht, sagt Jesus, sieht man Gott. Er ist der genaue Abdruck, unverfälschte Abdruck seines Wesens. Also wenn der Mensch wissen will, wie Gott ist, dann muss er sich mit Jesus Christus beschäftigen, sein Wort lesen und Fragen stellen. Wer bist du eigentlich, wenn man die Bibel liest? Es ist sehr gut, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Fragen zu dem Text lesen. Es ist so leicht. Und je mehr wir die Bibel kennen, umso gefährlicher. Oh, das weiß ich, das habe ich gelesen und so weiter und so fort. Und wir können sehr schnell und oberflächlich die Bibel lesen. Er wird auch hier also als der Erstgeborene aller Schöpfung genannt, weil er ewig ist vor der Schöpfung. Er hat den Vorrang. Und im Alten Testament lesen wir im Psalm 89, was Gott sagt über den Nachkomme Davids, König Davids, Jesus von Nazareth: So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Also wirklich, Jesus Christus ist Gott der Sohn und er ist König aller Könige. Jesus Christus, Jesus von Nazareth, ist das exakte Ebenbild Gottes, ohne Verzerrung, ohne dass irgendwas falsch dargestellt wird. Er gibt die Wirklichkeit Gottes und die Person Gottes genau wieder, ohne irgendwelche Verzerrung oder Abstriche. Und es heißt, dass er der Schöpfer des Universums ist. Durch ihn ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Wir wissen, wie das Johannesevangelium anfängt, am Anfang. Das ist nicht der Anfang der Schöpfung wie in 1. Mose, sondern das ist der Anfang in die vergangene Ewigkeit, wo Gott allein war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir sehen hier den Unterschied. Das Wort war bei Gott. Wir sehen hier den Sohn Gottes, Gott der Sohn und Gott der Vater. Und dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, durch dieses Wort. Und nichts ist geworden, nicht eines geworden, ohne dieses Wort. Und nachher lesen wir im Vers 14 im Johannes-Evangelium Kapitel 1, und das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus wurde Mensch. Weihnachten. Er wurde Mensch, ein großes Geheimnis, dass wir nie in Ewigkeit begreifen können, wie Gott ein Kind wird im Mutterleib von Maria. Alles ist durch ihn geschaffen, nichts ist ausgenommen. Das muss man einfach darüber nachdenken. Unser Universum mit seiner riesigen, unvorstellbaren Dimensionen von Milliarden von Lichtjahren. Licht legt etwa 300.000 Kilometer in der Sekunde. Da musst du einfach mit 3 Milliarden mal 365 Tage mal 24 Stunden und mal 3600 Sekunden, um zu wissen, wie groß das ist. Das kommt so 10 hoch 13, also eine 1 mit 13 Nullen danach. So groß ist das Universum, und Jesus von Nazareth hat dieses Universum mit geschaffen. Er hat auch die Engel geschaffen. Seien sie Erzengel, seien sie Seraphinen, seien Cherubinen, seien die gefallenen Dämonen. Das ist ein Geheimnis, wie diese Rebellion in einer vollkommenen Schöpfung entstanden ist. Die Bibel gibt uns kleine Andeutungen, aber es bleibt ein Geheimnis für uns. Alles ist durch ihn und auch für ihn geschaffen. Mit anderen Worten, alles, was wir sehen, gehört ihm. Du gehörst ihm, ich gehöre ihm, ich bin sein Eigentum, ich bin nicht mein eigen. Vielleicht hilft das uns als Christen, dass wir nicht mit fremdem Eigentum untreu werden. Und dann, wir leben oft, wie wir wollen und machen, was wir wollen. Es ist genauso wie in Offenbarung wird gesagt, würdig bist du Herr. In Offenbarung Kapitel 4 wird Gott, der Vater, angebetet wegen der Schöpfung. Der Sohn ist mit an der Schöpfung beteiligt. Es ist nicht so, dass die Schöpfung allein Gott dem Vater und Gott dem Sohn gehört, sondern die Dreieinigkeit, der dreieinige Gott ist an allem beteiligt. Also in Kapitel 4 von Offenbarung wird Gott angebetet wegen seiner Schöpfung, und in Kapitel 5 wird Jesus Christus angebetet mit Millionen von Engelwesen und Menschen wegen das, was er für uns gemacht hat. Und es heißt in diesem Kapitel, würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Alles gehört ihm, alles ist für ihn. Und die Frage, wie wir mit seinem Eigentum, mit uns selbst umgehen, ob wir eigenwillig leben oder bedenken, ich gehöre ihm. Und er sagt, und er ist vor allem. Er, Jesus Christus, ist vor allem. Zeitlich und auch von dem Rang. Es ist so, dass Jesus sagte zu den Juden, und die waren empört darüber, er sagte, ehe Abraham ist, bin ich. Und die wollten ihn sofort steinigen. Und die haben gesagt, deswegen, weil er, der Mensch ist, sich zu Gott macht. Sie konnten das gar nicht kapieren. Obwohl auf der ersten Seite, in den ersten Versen der Bibel, kommt in dem Hebräischen das Wort Gott in der Pluralform. Nachher sagt er, lasst uns Menschen machen. Sie konnte es nicht fassen, und das kann niemandem fassen, dass Jesus zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Gott, der Vater, sagt zu seinem Sohn, setze dich zu meiner Rechten, und ich werde alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße machen. Also Jesus Christus ist nicht nur Mitschöpfer des Universums, sondern er ist auch Erhalter des Universums. Es heißt hier, und alles besteht durch ihn. Alles hat seinen Halt durch ihn. Ich weiß nicht, ob du dir das überlegst oder überlegt hast. Angenommen, dass die Naturgesetze, worauf wir unsere ganze Wissenschaft und Zivilisation gebaut haben, angenommen, sie würden sich willkürlich benehmen. Einmal geht es nach unten mit der Erdschwere, einmal geht es nach oben, einmal geht es seitwärts, einmal geht es links. Es gibt nur die totale Chaos. Kein Lebewesen kann unter solchen willkürlichen Gesetzen leben. Und es heißt im Hebräerbrief, dass er, Jesus Christus, Kapitel 1, Vers 3, dass er alle Dinge durch das Macht seines Wortes trägt. Wir wissen, als Jesus gelebt hat, er brauchte nur ein Wort sagen. Und dann ist das geschehen. Und Petrus sagt uns in seinem zweiten Brief, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort, das Wort von Jesus Christus, aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Es gibt einen Anfang der Schöpfung und es gibt ein Ende der Schöpfung und das endet mit einem Gericht. Jeder Mensch muss vor Jesus Christus, vor Gott stehen und Rechenschaft über sein Leben abgeben. Niemand kann an Jesus Christus vorbei. Und wir sind glücklich, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir heute wirklich diesen Glauben, diese Kenntnis und des Herrn Jesus Christus haben, wissen, er ist für mich, er ist für dich gestorben, er hat dich bis zum Tode geliebt. Also er hält das ganze Universum zusammen und interessant, wenn er loslässt, wenn er sagt, jetzt kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, dann was geschieht, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das wird eine Kettenreaktion wie bei einer Atombombe entstehen und das ganze Universum wird verbrannt. Ist das von mir selbst oder was sagt die Schrift dazu? Wir lesen in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne in Feuer zerschmelzen. Ist erstaunlich. Wir wissen von diesen Atombomben, dass eine sehr hohe Temperatur von Millionen Grad entsteht. Jesus Christus hält jedes Atom an seinem Platz. Also Jesus Christus ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Zweitens, er ist der Retter. Es gibt eine Rettung, es gibt ein Gericht, es gibt den gerechten Zorn Gottes. Unser Zorn ist oft sehr ungerecht, aber Gottes Zorn über die Sünde ist völlig gerecht. Vielleicht hast du mal gelesen, dass irgendein Richter, Politiker, so eine maßlose Ungerechtigkeit begeht, und sofort, das ist unser Empfinden, das ist das moralische Gesetz, das Gott in uns durch die Schöpfung hineingelegt hat, dass wir empört sind, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Also er ist Erretter vor dem Zorn. Niemand soll den Zorn Gottes übergehen. Wir schämen uns, darüber zu reden, aber vor einiger Zeit war ich so betroffen, dass die Bibel so viel über den Zorn, über den gerechten Zorn Gottes. Gott zürnt nicht wie wir ungerechterweise. Und diese Rettung drückt er aus, der Apostel Paulus, indem er sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Im Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang habe. Die Gemeinde besteht aus den Menschen, die seinen Ruf gehört haben und diesem Ruf gehorcht haben und ihm nachfolgen und wissen, Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Sie nehmen ihn als den Herrn, als den Chef ihres Lebens. Sie wissen, er hat mich erkauft. Dieser Schöpfer, Gott, hat mich erkauft mit seinem Blut und Leben am Kreuz. Und er möchte, jeder Christ, jeder echte Christ möchte vom Herzen, dass Gottes Wille in seinem Leben geschieht und dass er Gottes Willen liebt. Er ist traurig. Jeder Christ, jeder echte Christ ist traurig darüber, wenn er sündigt. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind. Also mir geht es so. Und ich denke, jeder Christ geht so. Und das ist nicht also Selbstgerechtigkeit, sondern das liegt darin, dass diese Menschen, die Christus nachfolgen, sind neue Kreaturen geworden. Sie haben das Leben Christi in sich. Sie haben den Heiligen Geist. Und diese neue Schöpfung will Jesus lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all ihrem Verstand und all ihrer Kraft. Das ist das innere Verlangen von diesen Christen, die seinem Ruf nachgefolgt sind. Und es wird erstaunlich, was gesagt ist, dass er, obwohl er Gott ist, wahrer Gott, wahr Mensch, dass er der Erstgeborene von den Toten ist. Also vielleicht zunächst müssen wir das erklären. Was heißt das, Erstgeborene aus den Toten? Wir wissen, dass im Alten Testament Jesus und der Apostel haben Menschen von den Toten auferweckt, aber diese Menschen sind wieder gestorben und begraben. Jesus ist der erste Mensch, der gestorben ist und von den Toten auferstanden, damit er nie in Ewigkeit mehr sterben kann. Und wir, die wir Christus nachfolgen, wir sollen ihm ähnlich sein. Das ist das Ziel, das wir uns setzen müssen. Ich will als Christ, Jesus Christus ähnlich sein. Paulus sagt, das Endziel von uns, unserem Glauben, unseren Mühen, alles, was wir heute in diesem Leben tun. Es heißt hier in Römer 8, Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes ähnlich zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Liebe Brüder und Schwestern, Gott will, das ist das Ziel, dass wir Jesus in unserem Charakter, Jesus ähnlich sind. Ich staune darüber, wie irdisch, wie sündig, wie ich tausend Dinge will, die mich ablenken von diesem Ziel. Er ist der große Bruder, obwohl er wirklich Gott. Wir sehen hier die Herablassung von Gott, dem Sohn, dass er bereit ist, ewig zu verzichten auf seine Gottheit, die Freiheit seiner Gottheit, indem er Mensch geworden ist. Und er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und deswegen denke ich, wir dürfen nicht so auf der Horizontalen bleiben, so irdisch, diesseitig sind, sondern dass wir sagen, ich möchte Jesus ähnlich werden, in meiner Hingabe, in meiner Liebe, in meinem Verzicht. Und dass ich nicht an Dinge klammere, sondern sage, Herr, du hast alles für mich gegeben, ich gebe mein Alles für dich. Ich frage dich, hast du den richtigen Kurs auf dieses Ziel, Jesus Christus ähnlich zu sein? Eine kleine Abweichung am Anfang bringt eine sehr große Entfernung vom Ziel. Jesus ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Er ist der Retter von der Macht der Sünde und Folge der Sünde. Und drittens, Jesus ist der Versöhner. Im Vers 19 lesen wir, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm wohnen zu lassen. Wir haben das gesagt und das müssen wir betonen immer wieder, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Ich weiß nicht, ob ihr mit euren Gesprächen mit Menschen, die sagen, ja, Gott, Gott, ja, gibt es so ein etwas Verschwommenes, aber wozu Jesus Christus? Wir müssen das betonen, dass Gott Mensch wurde und dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es gibt keinen anderen Menschen wie er, der sündlos gelebt hat. Und deswegen, weil er zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott, er muss beide repräsentieren können, wenn er ein Versöhner ist. Er muss Mensch und er muss Gott sein, damit er diese Kluft zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott überbrücken kann. Er muss meine Schuld, deine Schuld begleichen. Das heißt, wer zu Jesus Christus gehört, Gott wird ihm keine Schuld anrechnen, sondern er wird die Gerechtigkeit seines Sohnes ihm zuweisen. Das ist unvorstellbar. Seit Adam sind wir Menschen auf der Flucht vor Gott. Wir haben so große Schwierigkeiten zu sagen, es tut mir leid, ich habe dir Unrecht getan, unsere Sünden zu bekennen. Wir rechtfertigen uns, auch in der Ehe. Und natürlich, wir sind Experten darin, die Schuld auf andere zu schieben. Ich wünsche mir vom Herzen, dass ich das verlerne und dass ich sage, Herr, ich möchte meine Schuld vor dir und an den anderen kennen. Ich möchte mich beugen darunter. Und es gibt keine andere Möglichkeit, dass unsere Schuld vergeben werden kann. Letzten Endes steht der Mensch vor Gott. Entweder hat auf seine eigene Gerechtigkeit, die wie Lumpen ist, und geht verloren. Oder mit der Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott. Und Versöhnung geschieht nicht automatisch, sondern man muss sie annehmen. Gott hat den, von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Jesu Christi haben können. Darf ich mal kurz fragen, bist du wirklich versöhnt? Auch mit deinen Mitgläubigen, mit deinen Mitmenschen, auch mit Gott? Wir können als Christen hadern mit Gott. Hast du schon mal erlebt? Liebe Gemeinde, liebe Freunde, dieser verachtete Jesus von Nazareth, den Nazarener, wie sie ihn genannt haben, ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Retter von der ewigen Verlorenheit. Er hat meine und deine Stelle genommen und für meine und deine Schuld gelitten. Und er ist der Versöhner, der diese unendliche Kluft zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen Gott überbrückt. Kennst du ihn? Liebst du ihn? Hat er den Vorrang, wirklich den Vorrang in deinem Leben, wenn du Entscheidungen triffst? Amen.